Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Der BVB feiert in Bremen einen versöhnlichen Abschluss einer Spielzeit mit viel Licht, aber auch Schatten. Wir blicken noch einmal auf dieses schwarz-gelbe Fußballjahr zurück. Was war gut und was muss jetzt unbedingt besser werden? Wer hat überzeugt, wer war eher ein Flop? Außerdem, so wird sich die BVB-Mannschaft über den Sommer hinweg verändern. Und bleibt ja bis zum Ende dran, denn dann wird noch gerätselt. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier sind wir nochmal mit der Dortmund-Woche und Manni Sedelbauer und ich, wir hatten es ja angedroht. Einmal melden wir uns noch im Rahmen der zu Ende gehenden und mittlerweile tatsächlich bereits zu Ende gegangenen Saison 2025-26. Wir blicken noch einmal zurück auf ein Spieljahr, das rein was die statistischen Werte angeht, 73 Punkte, Hut ab an dieser Stelle, ja nicht schlecht gelaufen ist für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga. Wir blicken ein bisschen nach vorne. Was passiert noch in der Sommerpause, möglicherweise am Transfermarkt? Ein bisschen was ist ja bereits passiert. Und natürlich lassen wir noch mal vielleicht das ein oder andere Highlight aus dem abgelaufenen Spieljahr hier in dieser Ausgabe wieder aufleben. Zum Schluss wollen wir uns auch noch ein bisschen betteln, Manni und ich. Also das könnte ganz lustig werden. Aber Manni, bevor wir jetzt erstmal loslegen, Saison ist vorbei und ich zitiere mal Anführungsstriche. Ich bin ehrlich, ich bin schon sehr froh, dass der Stecker jetzt erst einmal gezogen ist und ich jetzt Sachen machen kann, die ich sonst nicht machen kann. Wer hat es gesagt? Niko Kovac, der BVB-Trainer. Und da kann man so ein bisschen ermessen, wenn man sich dieses Zitat vor Augen führt, dass er einfach auch froh ist, erstmal durchschnaufen zu können. Denn Niko Kovac will in den Urlaub gehen, will an den Strand gehen, bisschen Karten spielen mit Freunden, ein bisschen relaxen, ein bisschen Spaß haben, vor allem gut essen, gut trinken, gut schlafen. Also das sind die Aussichten von Niko Kovac. Im Hinblick auf die Sommerpause. Manni, ich bin ja froh, dass ich dich überhaupt noch sozusagen verpflichten konnte für diese Aufgabe. Ich meine, sitzt du schon auf gepackten Koffern? Bist du schon im WM-Fieber oder wie sieht's aus?
Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, noch überhaupt nicht. Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, für Niko Kovac, der ist, glaube ich, Adria-Liebhaber, ne?
Ja, als Kroate ist
er logisch. Der wird wahrscheinlich schon direkt Richtung Süden aufgebrochen sein. Bei mir, ja, ihr habt es natürlich auch ein Stück weit mitbekommen, war jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen ruhiger in den letzten zwei Wochen, weil natürlich auch in zwei Wochen, das ist eigentlich Wahnsinn, wenn ich auf den Kalender blicke, für mich ist schon Richtung USA geht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wie es dir geht, Olli. So richtig WM-Fieber ist noch nicht aufgekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Und ja, das konnte auch Julian Nagelsmann mit seinem Auftritt am Wochenende im Sportstudio, der ein oder andere wird es wahrscheinlich verfolgt haben, auch nicht beschwören. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Aber ja, ganz ehrliche Antwort, noch nicht. Aber das kann ja noch werden, wenn ich mich so direkt hineinversetze. WM-Spiel in den USA, Kanada und Mexiko, dann wird das mit Sicherheit, ja, eine der ganz, ganz großen Highlights in meiner bisherigen Journalistenlaufbahn. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, Stand jetzt darf es gerne erstmal noch ein bisschen ruhiger bleiben in den nächsten Tagen. Wie sieht es denn bei dir aus, Olli?
Ja, sagen wir mal so, von Ruhe ist momentan nicht allzu viel zu spüren bei mir. Das hängt damit zusammen, dass wenn die Saison vorbei ist, einige Projekte, die ich, sagen wir mal, während der Saison habe, ein bisschen zu kurz kommen lassen, jetzt intensiviert werden müssen. Das heißt, da ist ein bisschen was nachzuarbeiten, da ist ein bisschen was nachzuholen. Es gibt ja auch einige Dinge noch, die mit der zu Ende gehenden Bundesliga-Saison zu tun haben, wo es noch eine Form von Nachberichterstattung gibt. Und dann, leider ist das so, das gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsdisziplinen im Hinblick auf die WM. Ich werde nicht vor Ort sein in den USA, in Mexiko oder in Kanada, aber ich werde natürlich, ich schreibe ja auch für die Welt und für die Welt am Sonntag und ich werde die WM von zu Hause aus teilweise, Redaktionssitz ist Berlin, von Berlin aus verfolgen, dann in der Redaktion sein. Mhm. Und dann gibt es relativ viele Sitzungen, Planungssitzungen der Zeit, wie man dieses große Ereignis dann covern wird. Aber für dich könnte ich mir vorstellen, mit den ganzen Reisen, die damit zusammenhängen, es ist ja jetzt auch nicht mit einem Flug über den großen Teich getan, sondern nee, natürlich das Hin- und Herreisen nee, im großen Flächenland. Das ist schon heftig. Ich habe das in Südafrika 2010 mal erlebt und ich meine, das in, von den größten Verhältnissen ist das nicht zu vergleichen jetzt mit den USA und etc. Wer weiß, vielleicht gibt es dann ja tatsächlich dann auch Spiele in den angrenzenden Staaten. Also das wird schon herausfordernd und so abenteuerlich und schön das auch ist, wenn die WM vorbei ist, Manni, bist mal ein paar Jahre jünger als ich, aber kann ich dir jetzt schon sagen, dann wirst du auch wissen, was du getan hast.
Ja, hoffe ich doch. Mal gucken, für mich wird es auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich auch die ganze Zeit vor Ort bleiben. Also egal, wie weit Deutschland dann am Ende kommt, ob sie nur ins Halbfinale kommen oder dann doch Finale. Ich werde auf jeden Fall versuchen dort, ja, so lange wie es geht, natürlich drüben zu bleiben. Das heißt dann 20. Juli, eine gut lange Zeit, aber wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig darauf. Und jetzt, Olli, würde ich sagen, blicken wir doch nochmal auf dieses schwarz-gelbe Fußballjahr zurück. Und dieses Fußballjahr war, würde ich sagen, schon sehr, sehr turbulent. Es gab wahnsinnig viele Themen. Es gab, wie ich fand, immer so eine, ja, wie soll ich sagen, immer so eine Stimmungslage, die nicht immer gerade positiv war. Das lag natürlich auch viel an der Spielweise. Und trotzdem kann man, glaube ich, wenn wir nochmal auf dieses letzte Spiel in Bremen gucken, glaube ich, von einem versöhnlichen Abschluss sprechen, oder?
Definitiv. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig war, eine Woche zuvor gegen Eintracht Frankfurt dann auch einen Heimsieg eingefahren zu haben. Heimsiege gegen Ende einer Saison haben immer eine besondere Wirkung, weil logischerweise die Stimmung, die man da dann im Signal Iduna Park gespürt hat, auch mitgenommen wird ein Stück weit in die Sommerpause. Und der Abschluss insgesamt ist ja auch wirklich, was soll ich sagen, was die Bundesliga angeht, ein sehr, sehr positiver. Also so häufig ist der BVB in seiner Historie jetzt auch nicht auf diese Anzahl von 73 Punkten gekommen.
Ja, Wahnsinn. Viermal erst besser.
Ja, definitiv. Hinzu kommt dann natürlich, und das sind die absoluten Highlights, wenn man Borussia Dortmund sieht, die Stabilität, die die Mannschaft sich erarbeitet hat in dieser Spielzeit, auch das hat es eigentlich in den vergangenen Jahren in dieser Form so nicht gegeben. Da sind wir eigentlich schon bei dem im positiven Sinne herausragendsten Merkmal der Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit. Nur 34 Gegentore, die beste Defensive in der Bundesliga-Saison. Und wenn man das vergleicht in den vergangenen 9 Saisons, da kassierte der BVB immer mindestens 40 Gegentore. Und man muss schon sehr, sehr weit zurückgehen, wenn man dann wirklich mal schauen will, wann der BVB ähnlich stabil defensiv gestanden hat. Da sind wir nämlich bei der Saison 2015-16 mit 34 Toren. Das war das Jahr unter Thomas Tuchel. Und hinzu kommt auch, ein Torhüter hatte Grund zum Strahlen. Roman Bürki in Bremen hat das ja tatsächlich dann noch geschafft. Roman Bürki ist sozusagen eingeholt worden, genauso wie Roman Weidenfeller. So rum ist es richtig. Gregor Kobel hat tatsächlich geschafft, das 15. Saisonspiel ohne Gegentor zu absolvieren. Und in der Tat, das gelang bisher nur 2 BVB-Keepern. Namen habe ich ein bisschen verraten, also da habe ich deutlich gespoilert jetzt in diesem Satz. Also einmal logischerweise Saison 2011, 2012 Roman Weidenfeller und dann noch einmal 2019, 2020 Roman Bürki. Und man darf nicht vergessen, Saison 2011, 2012, das war eine der besten Spielzeiten in der Geschichte von Borussia Dortmund, wo man ja tatsächlich auch das Double gewonnen hat. Und auch 2019, 20 war der BVB ja richtig, richtig souverän unterwegs. Also insofern, das ist etwas, was wirklich herausragend ist. Klar, auf der anderen Seite, und das hast du ja eben auch schon angedeutet, stimmungsmäßig war es jetzt nicht, sagen wir mal, eine besonders prickelnde Saison.
Ne?
Ja, genau. Das hing natürlich damit zusammen, dass einmal, und ich glaube, das ist fast das Entscheidende gewesen, dass man in den K.O.-Wettbewerben dann doch relativ frühzeitig hat die Segel streichen müssen. DFB-Pokal, klar, gegen Bayer Leverkusen, Top-Gegner, das kann da immer mal passieren. Aber ja, das Aus in der Champions League, in diesen Playoffs gegen Atalanta Bergamo, das ist, glaube ich, etwas, was die ganze Stimmung insgesamt nach unten gezogen hat. Und ich glaube, dass das auch, sagen wir mal, so ein bisschen diese Debatte über möglicherweise fehlende Spielkultur überlagert hat. Ich glaube schon, natürlich, Borussia Dortmund hat jetzt wirklich nicht die Sterne vom Himmel gespielt in dieser Spielzeit. Aber ich glaube, wenn man sich die Zusammensetzung der Mannschaft mal so anschaut, wenn man sieht beispielsweise, dass es jetzt nicht mehr diese Ausnahmekönner auf den offensiven Flügelpositionen gibt, dann hat das einfach auch Gründe und dann musst du das Ganze ein bisschen pragmatischer angehen, als wenn du jetzt, ja, ich sag mal, gerade im Offensiv- und Kreativbereich mehr Alternativen hättest, wo du dann das Kombinationsspiel auch vielleicht etwas schneller, etwas furioser insgesamt hättest aufziehen können. Also insofern, ich bin schon der Meinung, dass der BVB, wenn man die Bundesliga-Saison sieht, wirklich das aus sich rausgeholt hat, was in der Mannschaft steckt.
Ja.
Ich glaube, da ist auch nicht mehr viel Luft nach oben gewesen in dieser Saison.
Mit dem Kader, wahrscheinlich tatsächlich nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, als Niko Kovac kam, war der BVB Elfter. Er hat sie dann im Schlussspurt der letzten Saison gerade noch so, wir erinnern uns alle, am letzten Spieltag auf Platz 4 und damit dann auch in die Champions League gehievt, was natürlich immens wichtig war. Jetzt Platz 2, also folglich geht er dann im kommenden Jahr nur die Meisterschaft, das ist ja ganz klar. Aber das ist natürlich schon auch eine bemerkenswerte Leistung und du hast es schon jetzt ein paar Mal angesprochen, diese Stabilität, die die Mannschaft hat, vor allem in der Bundesliga, die ist schon bemerkenswert. In der Hinrunde haben sie, glaube ich, 36 Punkte geholt. Rückrunde war es dann noch einer mehr, also 37. Und das zeigt, die Mannschaft hat wirklich wahnsinnig konstant gespielt, hat ihre Siege eingefahren, ihre Punkte eingefahren. Und am Ende steht dann einfach die Vizemeisterschaft. Und ich glaube, dass sie in dieser Saison auch auf jeden Fall ein Erfolg ist, weil, und ich glaube, das hat jeder gesehen, der FC Bayern in dieser Saison, wir klammern jetzt dieses Spiel mal gegen PSG aus, ja, mit zu den Top-3-Mannschaften in Europa gehört. Und das muss man, glaube ich, neidlos anerkennen. Die haben richtig Spaß auch in der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, gemacht. Und deshalb, glaube ich, kann man sagen, mit dieser Mannschaft, mit dem Kader, den der BVB in der Saison zur Verfügung hatte, der war mit Sicherheit nicht schlecht, aber war auch tabellarisch nicht mehr drin.
Nein, du hast halt, wenn du, sagen wir mal, die Aufstellung von Borussia Dortmund, die ja in dieser zu Ende gegangenen Saison noch mal vor Augen führst, du hast meistens gespielt mit, sagen wir mal, Flügelspielern oder Schienenspielern, wie das so schön neudeutsch heißt, Riasson sehr häufig rechts und auf der anderen Seite Svensson, und die haben bestimmte Fähigkeiten. Die Fähigkeiten natürlich, dass sie extrem laufstark sind, dass sie damit nicht unerheblich auch zur defensiven Stabilität, die wir ja schon zu Recht gelobt haben, mit beitragen. Und sie haben natürlich auch bestimmte Fähigkeiten im Offensivspiel. Die beziehen sich in erster Linie auf Flanken. Und da muss man sagen,
Wahnsinn.
Das ist ein herausragender Wert. Der BVB hat in dieser Saison 15 Mal nach Flanken getroffen, so oft wie keine andere Mannschaft in dieser ersten Bundesliga. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch, sagen wir mal, bestimmte Beschränkungen. Weil wenn du tatsächlich ein offensives Feuerwerk abfackeln willst, dann brauchst du natürlich Flügelstürmer. Dann brauchst du Leute, die von den Außenpositionen dann mal nach innen gehen, die ins Dribbling gehen. Und ja, das können halt Svensson und Riasson nicht. Jan Koto ist vielleicht eher noch derjenige, wenn wir jetzt da mal die rechte Seite sehen, der dann auch in der Lage wäre, zum Beispiel auch mal Doppelpass zu spielen, selber auch mal vorher nach innen zu ziehen, in den 16-Meter-Raum zu ziehen. Aber so die ganz große Dynamik hat er in dieser Saison halt auch nicht ausgestrahlt. Und das ist ja das, ich glaube, kann ich für dich mitsprechen, was wir beide halt meinen. Wenn man sich tatsächlich die Frage stellt, wieso ist das offensiv und kreativ vielleicht nicht das Nonplusultra, was der BVB spielt, dann landet man einfach bei zwei Dingen. Einmal beim Personal und zum anderen, das finde ich dann schon auch, Niko Kovac spielt mit einer Dreierabwehrkette, der Name finde ich ja nach wie vor, ist eher ein Etikettenschwindel, weil es ist im Grunde genommen ja zumindest gegen den Ball eine Fünferkette, wenn neben den drei Innenverteidigern sich auch diese zwei Schienenspieler dann noch zurückziehen, dann hast du fünf. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch drei Innenverteidiger, du hast automatisch einen Mittelfeldspieler weniger. Das heißt, du hast auch einen Spieler weniger, der dann möglicherweise, wenn er denn die Veranlagung dazu in sich tragen sollte, für ein bisschen mehr Kreativität, für ein bisschen mehr Ideen im Aufbau sorgen kann. Kovac hat gute Gründe, so zu spielen, weil das ist der Schlüssel zu dieser Stabilität. Und ich glaube, weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass es auch in der kommenden Saison, sagen wir mal, zumindest eine ähnliche Grundordnung beim BVB geben wird. Ich glaube nicht, dass sich grundlegend etwas an der Spielweise ändern wird. Natürlich, das muss ich jetzt mal voraussetzen, dass auf der Transferseite jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches passiert. Aber ich glaube, er weiß sehr genau, wie man eine Mannschaft, das hat er bewiesen, stabil bekommt. Und er ist aber auch jemand, der nach wie vor weiß, das ist halt sein Pragmatismus, wenn ich mit einer Mannschaft in dieser Zusammensetzung oder aber von mir aus auch in einer ähnlichen Zusammensetzung das Risiko erhöhen werde, dann laufe ich Gefahr, diese Stabilität zu verlieren. Und das wird es mit diesem Trainer nicht geben, ob einem das jetzt gefällt oder nicht.
Ja, genau. Ich glaube, zum Kader, was du gerade angesprochen hast, sie werden sich eben punktuell so verstärken, dass diese Rollen, die Niko Kovac eigentlich sehr, sehr gerne hat, und da gebe ich dir schon recht, dass das Spielsystem sich jetzt nicht komplett ändern wird im nächsten Jahr, dass man da für diese Rollen einfach noch besser geeignete Spieler findet. Du hast jetzt schon zwei genannt, mit Daniel Svensson und Julian Riasson. Die haben das in der Saison im Rahmen ihrer Möglichkeiten ordentlich bis, ich fand Daniel Svensson dann schon zum Ende hin auch ein bisschen abfallender, muss man ihm vielleicht auch zugestehen, auch noch jung, erstes Jahr dann in Deutschland und so weiter, dass man da einfach noch bessere Spieler für diese Positionen findet. Das geht dann auch auf der Sechserposition los mit einer, sogenannten Holding Six, da haben wir vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, dann auch mit einem Kreativspieler, mit einem Zehner, dann vielleicht auch mal wieder mit einem Außenstürmer, den sie ja unbedingt verpflichten wollen. Und da komme ich natürlich zwangsweise jetzt auf einen Namen, Olli, weil wenn wir über Julian Riasson sprechen, 15 Assists hat der in dieser Saison beigetragen, das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, weil das ja davor nie seine große Qualität war, aber gerade so in dieser Rückrunde nach Weihnachten hat er da so einen Sprung nach vorne gemacht, enorm viele Tore eben aufgelegt, und zuletzt hat ein Dortmunder in der Saison 2019-2020 so viele Assists beigesteuert. Und wer war das, Olli?
Boah, in welcher Saison jetzt nochmal?
2019-2020, und wenn ich über Offensivspieler spreche, über den einzig wahren Offensivspieler, den es für die BVB-Fans überhaupt gibt auf dieser Welt. Und das war natürlich auch ein Thema, was uns auch... Nein, Jadon Sancho, Olli.
Ach Gottchen, ja.
Dem gelang ja genau das Gleiche. Also Marco Reus natürlich. Ich habe ein bisschen Spaß daraus gemacht. Jadon Sancho gelang das 2019, 2020. Ja. 15 Assists. Also Hirson hat ihn sozusagen ja mindestens so offensiv spielfreudig wie Jadon Sancho zu seiner besten Zeit. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also da hat der BVB natürlich schon auch gewisse Pläne, wie der Kader aussehen soll. Auch mit Ole Brook jetzt. Und ich glaube, wir können später nochmal über ein paar Spieler, über so ein paar Gedankengänge des neuen Sportdirektors sprechen. Ein bisschen was ist ja auch schon passiert. Trotzdem, Olli, würde ich noch einmal kurz zurückgehen. Du hast schon so ein paar Sachen angerissen. Vor allem dieses Aus in der Champions League. War das für dich auch der Tiefpunkt in dieser Spielzeit? Also ich erinnere mich nur zurück, 25. Februar war das, als wir in Bergamo in der Mixzone standen. Und ich weiß, du warst dort auch und wir haben uns alle eigentlich total ungläubig angeguckt, konnten es eigentlich gar nicht fassen, was da passiert ist. War das für dich so der große Tiefpunkt in der BVB-Spielzeit?
Ja, definitiv, weil ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Mir war eigentlich klar, bevor wir da die Reise nach Bergamo zu dem Rückspiel angetreten haben, dass das Hinspielergebnis alles andere als eine sichere Bank gewesen ist. Und gerade vor diesem Hintergrund hat es mich überrascht, wie Borussia Dortmund, ich will jetzt gar nicht auf diesen Kobelfehler dann hinten heraus, man kann natürlich sagen, letztendlich ist es das gewesen, was Borussia Dortmund dann das Genick gebrochen hat, aber auf den wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, denn was für mich so erschreckend war und das hätte ich nicht gedacht, dass es der Mannschaft passieren würde, ich hätte auch nicht gedacht, dass es der Mannschaft unter diesem Trainer passieren würde, der ja tatsächlich den Schlendrian ausgetrieben hat, der dafür gesorgt hat, dass es sowas wie, es wird zwar jetzt über andere Themen geredet, Spielkultur, vielleicht fehlender Offensivgeist, okay, aber über Mentalität haben wir eigentlich nie geredet in der Zeit von Niko Kovac und deshalb hat mich das sehr überrascht, wie Borussia Dortmund dort aufgetreten ist und wie man die Bälle leichtfertig verloren hat, wie man dann beispielsweise auch nach den Ballverlusten den Gegenspielern nicht nachgesetzt hat. Bergamo hat quasi eine Woche lang getrommelt im Hinblick auf dieses Rückspiel, hat auch so ein bisschen, sagen wir mal, in die Mottenkiste der psychologischen Kriegsführung gegriffen, hat gestichelt gegen den BVB. Also man wusste, was da in diesem engen, reinen Fußballstadion auch atmosphärisch auf einen zukommen wird. Und es wirkte so, als ob...
Wobei die im Hinspiel ja wirklich schlecht waren, ne?
Eben. Das muss man aber das war sagen. Ja der also Stachel.
Die waren ja so enttäuschend.
Genau. Aber da weiß ich doch, dass natürlich sind die auch von den Kritikern in der Luft zerrissen worden. Die Gazzetta dello Sport hat sie nahezu vernichtet. So, das weiß man doch, dass in dieser Mannschaft dann, sagen wir mal, dieser Stachel tatsächlich tief sitzt und dass die alles versuchen werden. Und wahrscheinlich wäre es so gewesen, wenn du da diese Anfangsphase nicht, sagen wir mal, so völlig verschlafen hättest, dann wäre es auch zu diesem späten Fehler und diesem späten Drama dann noch mit dem Elfmeter wäre es überhaupt nicht mehr gekommen. Du hättest wahrscheinlich nur die ersten 15 Minuten schadlos überstehen müssen und dann wäre denen irgendwann die Luft ausgegangen, zumal ihre Spielweise ja auch tatsächlich sehr kräftezehrend war, dieses 1 gegen 1 über den kompletten Platz. Und das hat mich wirklich enttäuscht, weil da hätte ich gedacht, das hätte ich in der Form nicht erwartet. Und ja, was ist einem dadurch alles durch die Lappen gegangen? Sehr wahrscheinlich ein Duell dann, deutsch-deutsches Duell anschließend gegen den FC Bayern, wo du ja natürlich krasser Außenseiter gewesen wärst, aber wo du dich auf einer riesen Bühne noch hättest präsentieren können, ein weiteres so ist Mal. Und das hätte psychologisch vielleicht auch bei vielen Fans, die jetzt irgendwie sagen, diese Saison, irgendwie war das nichts Dolles, trotz einer guten Punkteausbeute in der Bundesliga, das hätte vielleicht noch mal ein bisschen was geändert. Ja. Also das war für mich der Tiefpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, der Blick auf die Saison und das Fazit dann letzten Endes, das wäre auch deutlich anders ausgefallen, wenn du zumindest dieses Achtelfinale erreicht hättest oder dann vielleicht sogar das Viertelfinale. Aber sie haben sich selber ein Stück weit verspielt. Ich weiß noch, nach den ersten, was waren es denn, 4 Spieltagen, war der BVB Zweiter oder so? Also sie waren richtig, richtig gut dabei und dann kam irgendwie so ein kleiner Knick. Dann gab es Niederlagen gegen Tottenham, gegen Inter und dann eben vor allem dieses bittere Unentschieden gegen Bodo Glimt, wo du ja eigentlich nur in Anführungszeichen hättest gewinnen müssen daheim, um sicher unter den besten acht und damit eben sicher im Achtelfinale zu stehen. Das haben sie ein Stück weit vergeigt gegen, ja, unsere Freunde vom Nordpol, kann man sagen, ne? Die sich so ein bisschen in unsere Herzen gespielt haben in diesem Jahr. Ganz zum Leidwesen des BVB in der Situation. Aber ja, das hätte, glaube ich, schon ein deutlich anderes Bild dann gezeichnet. So steht dann eben das Aus in den Playoffs. Und jetzt eben die Chance im kommenden Jahr, es wieder deutlich besser zu machen in dem Champions League-System. Was aber schon auch Bock macht, ne, Olli? Es wird ja immer so viel total. So gegen Neuerungen und ich bin da selber, erwisch mich auch immer dabei, dass ich immer gar nicht so will, dass sich groß was verändert. Aber ich glaube, da sind wir alle einig, das macht schon mehr Spaß, ne, als zuvor.
Ja, ich weiß, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mehr Spaß macht, aber ich finde es durchaus, sagen wir mal, interessant, abwechslungsreich, dass du es mit mehr unterschiedlichen Gegnern in dieser Ligaphase zu tun hast.
Ja.
Das hat einen gewissen Reiz. Und
halt gegen Hochkarätige auch, ne?
Ja. Das Rechnen ist ja nach wie vor Bestandteil, sagen wir mal, dieses etwas fiebrige Rechnen. Je näher sich dann diese Ligaphase dem Ende zu sehr neigt, umso mehr werden die Rechenschieber ausgepackt. Haben wir jetzt ja bei Borussia Dortmund auch wieder erlebt. Also insofern, ich finde, es hat viele Änderungen im Fußball über die letzten Jahre gegeben. Diese Änderung ist eine, die jetzt, sagen wir mal, im Gegensatz zu anderen nicht unbedingt negativ zu sehen ist, finde ich. Also es hat der Faszination Champions League eigentlich keinen Abbruch getan. Ich frage mich nur immer, du hast dann natürlich auch durch diese Ligaphase noch mal zwei Spiele mehr. Du hast dann tatsächlich auch noch mal, wenn du jetzt wie bei Borussia Dortmund es der Fall war, in die Playoff muss, nochmal Spiele mehr. Und ich hatte so, als wir vor Beginn dieser Saison gestanden haben, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich große Bedenken, wie das eigentlich, sagen wir mal, was die Verletzungsthematik angeht, was auch beispielsweise, sagen wir mal, du stellst ja immer wieder fest, dass bestimmte Spieler irgendwann mal überspielt sind, wie sich dann gerade auch noch diese Club-WM, die da gespielt worden ist, auswirkt. Und da muss ich sagen, da bin ich positiv überrascht worden, wie gut der BVB und die Bayern natürlich auch, das waren ja die beiden deutschen Teilnehmer an der Club-WM, das weggesteckt haben. Und wenn wir viel darüber geredet haben, auch in den letzten Wochen, wie sehr Niko Kovac auch, sagen wir mal, die Mannschaft stabilisiert hat, muss man auch mal sagen, er ist sozusagen der Impulsgeber gewesen, auch für ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die getätigt worden sind, was die Vor- und Nachbetreuung von Spielern vor und nach Spielen angeht. Es hat Veränderungen am Athletikstaff gegeben. Auch die Grundlagen. Auch
deutlich weniger Verletzungen. Ne? Wir hatten
deutlich ja weniger Muskelverletzungen.
Schon große Befürchtungen, dass das nicht so klappen wird.
Genau. Und
jetzt spricht niemand mehr darüber.
Nein, tatsächlich, weil ich kann mich noch erinnern, Rudi Völler hat gesagt, irgendwie die Bayern und Borussia Dortmund, die werden gefühlt mit 7 Punkten Rückstand in die Saison gehen, weil die halt so schwer an diesem Paket, an dieser zusätzlichen Belastung der Club-WM zu tragen haben, ist nicht der Fall gewesen. Kann man bei den Bayern ja vielleicht nur sagen, okay, die haben auch deutlich mehr Alternativen noch, um das möglicherweise ohne erkennbaren spielerischen Substanzverlust abzufangen. Bei Borussia Dortmund, wenn ich den Kader so zuschaue, dann hast du tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Mannschaftsteilen. Aber es ist für mich immer noch nicht so, dass beim BVB beispielsweise jede Position doppelt gut besetzt ist. Also Kovac hat das geschafft, auch weil er tatsächlich, sagen wir mal, über die Erfahrung verfügt, was musst du tun, gerade in der Saisonvorbereitung, was musst du tun im Ausdauerbereich, um durch so eine Spielzeit zu gehen und dann auch eine Mannschaft zu haben, die beispielsweise dann auch im Endspurt der Saison auch physisch noch auf der Höhe ist. Klar, jetzt hat Borussia Dortmund sich dann unfreiwillig früh aus den K.O.-Wettbewerben verabschiedet. und auch nicht jedes Spiel hinten heraus in der Bundesliga ist jetzt tatsächlich ein Glanzlicht gewesen. Aber ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass der BVB in dieser Saison körperlich keine Probleme bekommen hat.
Ja, und sie haben ja auch super viele Spiele dann erst am Ende entschieden, ne?
Eben, zu ihren Gunsten. Das kommt auch dazu, zeichnet er eigentlich durchgehend, wir haben die Defensive gelobt, eine relativ große Robustheit aus. Also insofern, das Grundsätzliche bei Borussia Dortmund, das stimmt, es wird sehr professionell gearbeitet, nicht nur vom Trainerstab, sondern auch vom Staff drumherum. Und das ist erstmal eine gute Grundlage, auch im Hinblick auf die Zukunft. Weil ich meine, du hast jetzt eine WM verbunden mit Reisestrapazen. Du wirst wieder eine irgendwo zerrissene Vorbereitung haben, dann im Hinblick auf die kommende Spielzeit. Auch wenn sie diesmal im Vergleich zur Vorsaison dann doch etwas später losgeht. Also die Herausforderung besteht wieder darin, sich ein gutes Rüstzeug anzueignen und, sagen wir mal, mit einem möglichst fertigen Kader dann schon in die neue Spielzeit zu gehen. Transfermarkt, da habe ich so ein paar Bedenken, weil ich glaube, es ist eigentlich immer ein bisschen unangenehm in diesen EM- und WM-Jahren, besonders in einem WM-Jahr, weil natürlich die großen finanzstarken Vereine aus England und auch aus Spanien häufig diese Turniere abwarten, um dann erst ihre Transfers zu tätigen. Das heißt dann auch, dass sie dann erst mögliche Spielerabgänge tätigen und erst spät wird Bewegung in diesen Transfermarkt reinkommen.
Ja, und trotzdem haben die Verantwortlichen ja schon ein paar Sachen gemacht und das ja, genau. War ja auch ausdrückliches Ziel, dass man das möglichst früh abschließt. Ne? Also Justin Lerma haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist jetzt schon ein paar Monate her, Kauapatisch auch Linksverteidiger und jetzt zuletzt eben auch Joan Gadou, Innenverteidiger, 19 Jahre alt von RB Salzburg, davor PSG und ist, glaube ich, bei der U19 der französischen Nationalmannschaft auch Kapitän, soweit ich weiß. Und von dem halten sie richtig große Stücke, ne? Und da merkt man, sie wollen sich deutlich verjüngen, das erstens, und setzen da eben auch auf den Nachwuchs und wollen das möglichst schnell eintüten, dass du dann vielleicht auch gar nicht mehr so groß in diesen Spielchen, du hast es angesprochen, mit den Engländern nach der WM, dass du dich da gar nicht mehr so drauf einlassen musst.
Naja, dass du zumindest, sagen wir mal, im Hinblick auf die Verjüngung des Kaders schon mal ein paar Flöcke eingeschlagen hast. Und das haben sie ja auch getan, sei es durch die Verpflichtungen oder sei es durch die Vertragsverlängerungen, die dann ja auch erfolgt sind, beziehungsweise die ersten richtigen Profiverträge, die da ausgegeben worden sind an Samuel Inacio oder Luca Reggiani. Also da sind
Moussa Kaba.
Moussa Kaba, genau, nicht zu vergessen. Also da hat man ja auch schon einiges getan. Und diese Talente, also speziell Joan Gadou, der jetzt ja erst spät verpflichtet worden ist, also in Relation früh nach Saisonende, aber im Vergleich zu Prates und Lerma jetzt die letzte Verpflichtung gewesen ist. Du siehst einfach schon an seinem Marktwert, der liegt bei knapp 20 Millionen Euro. Ist er auch jemand, der schon in Europa gespielt hat. Das heißt, der bei mehreren schon auf dem Zettel war. Also das ist schon ein Spieler, da kann man froh sein, den jetzt bekommen zu haben, weil ich glaube, wenn man da erst in ein paar Wochen dran gegangen wäre oder eventuell sogar erst in der Winterpause oder im kommenden Sommer bei diesen inflationären Steigerungsraten, gerade was die Marktwerte von jungen Talenten angeht, wäre man da möglicherweise für Dortmunder Verhältnisse schon zu spät dran. Was ich bei ihm ganz interessant finde, er wird ja extrem gelobt, nicht nur, sagen wir mal, für seine ureigenste Tugend ist ein Innenverteidiger, sondern auch für seine Spielintelligenz, für seine Spielstärke. Ja. Also es ist ja auch jemand, der beispielsweise sehr, sehr stark in der Spieleröffnung ist. Es könnte unter Umständen auch deshalb ein sehr sinnvoller Transfer sein, weil es hat ja die Vertragsverlängerung, wie wir alle wissen, mit Nico Schlotterbeck gegeben. Allerdings ist ja diese Vertragsverlängerung mit dem in Anführungsstrichen Pferdefuß, nämlich eine Ausstiegsklausel, wenn man es mal so umschreiben will. Du weißt ja tatsächlich nie, wann die eventuell gezogen wird. Und wenn du da jemanden hast, den du sozusagen im Windschatten schon mal aufbauen kannst, dann ist das nicht unbedingt ein intelligenter Move gewesen.
Du hast es schon angesprochen, Olli. Was für dich eigentlich das nervigste Thema der Saison?
Ja, mit Abstand, weil...
Mit Abstand gleich, okay.
Ja, also mich nerven Vorgänge, die sich über einen derartig langen Zeitraum ziehen, mit denen du dich journalistisch, weil es die Leute interessiert, ist jetzt auch kein Vorwurf. Im Gegenteil, wer bin ich denn, irgendjemandem Vorwurf zu machen? Mich würde es ja auch interessieren als Fußballfan, als BVB-Fan. Was ist denn jetzt eigentlich mit Nico Schlotterbeck? Aber du musst es halt immer wieder bearbeiten, obwohl es substanziell nichts Neues gibt. Das ist anstrengend. Von der Umsetzung her, dann immer wieder zu sagen, ja, das sind die Möglichkeiten, die es eventuell gibt, wird jetzt gesprochen, ja, es könnte jetzt im, ich meine ganz ehrlich, Manni, wir haben auch irgendwann mal angekündigt, glaube ich, es wird in der Winterpause gesprochen und es soll dann noch bis Ende Januar gesprochen werden und dann aber spätestens aber noch im Februar und so weiter und so fort und es zieht sich dann halt immer weiter und das ist etwas, was ich persönlich, sagen wir mal so, nicht ganz so mag, wenn so ein Thema sich wie Kaugummi zieht. Aber ich glaube, vielen BVB-Fans ist es ähnlich gegangen.
Ja, wollte gerade sagen, da bist du nicht der Einzige.
Ja. Und dann war es ja endlich so weit, dass dann Verzug gemeldet worden ist. Und dann war das Thema aber immer noch nicht vom Tisch, weil dann natürlich auch wieder wochenlang über diese Ausstiegsklausel diskutiert worden ist. Aber ich glaube, allzu viel müssen wir dazu will nicht sagen. Wahrscheinlich.
Man hat es aber angemerkt, ne?
Ja, total. Also das ist doch logisch.
Weil ich fand, für mich war nämlich einer der besten Dortmunder eigentlich in der Saison. Und man hat aber gerade zu der Zeit, hat man es ihm, finde ich, schon mächtig angemerkt, dass er da nicht befreit aufspielen kann.
Ja, er war da ja auch ziemlich genervt, als er sich nach diesem Länderspiel dann, ich weiß nicht genau, war das in Stuttgart, wo er sich dann geäußert
hat. In Stuttgart war es, ja.
So, da merktest du auch, das zerrt bei ihm aber auch an den Nerven. Das ist ja logisch. Ich meine, andererseits ist es eine Situation, in die er sich dann natürlich auch selber so ein bisschen manövriert hat. Beziehungsweise beide Seiten, der Verein ja auch. Der Verein wollte ja unbedingt die Verlängerung zu diesem Zeitpunkt über die Bühne kriegen, um sozusagen den Marktwert zu erhalten, um nicht möglicherweise einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust, wenn der jetzt unter Wert gehen würde, zu vermeiden. Also insofern, das sind halt so die Schattenseiten des Profifußballs, die dann dazu führen, dass im Endeffekt, obwohl er ja seinen Vertrag verlängert hat, klar, mit Ausstiegsklausel, aber im Endeffekt hat er seinen Vertrag verlängert und trotzdem ist es halt so, dass ja er nicht unbedingt dann mit Beifall bedacht wird für diese Aktion, ist manchmal auch mit eingepreist in diesem, sagen wir mal, Unterhaltungsbusiness-Fußball, so will ich es mal bezeichnen.
Ist doch klar. Ist doch klar. Wer war denn für dich der Spieler der Saison? Du hast schon so über ein paar gesprochen, ein paar lobend, ein paar nicht so. Hast du so einen Spieler, wo du sagst, der hat dir in der Saison besonders gut gefallen? Also ja, vielleicht sogar ein Defensivspieler, wenn wir schon so ausufernd über die Defensive gesprochen haben?
Ja, in der Tat. Also sagen wir mal so, gibt es für mich da zwei. Der Torhüter. Ich glaube, Gregor Kobel ist jemand gewesen.
Trotz Bergamo-Patzer. War das wirklich bitter eigentlich in der Nachbetrachtung?
Ja, total. Für ihn ist das auch sehr bitter. Ich habe mit ihm noch mal persönlich drüber gesprochen. Also das hat ihn auch lange beschäftigt. Aber ich glaube, dass Gregor Kobel trotzdem einer der besten Bundesliga-Torhüter ist. Und ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Nimmt man mal die ureigensten Eigenschaften, die ein Torhüter haben sollte. Ich rede jetzt nicht von der Spieleröffnung, wobei ich auch finde, dass er sich diesbezüglich gut entwickelt hat. Also es ist auch so, dass man nicht unbedingt einen Herzinfarkt kriegen muss, wenn jetzt mal ein Rückpass auf ihn gespielt wird. Von mir aus auch ein etwas gewagter Rückpass. Also da hat er auch an sich gearbeitet. Aber er ist für mich auf der Linie der beste Bundesliga-Torhüter. Mit Abstand der beste Bundesliga-Torhüter. Ich finde ihn auch sehr stark in der Strafraumbeherrschung. Trotzdem, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, da bleibe ich in der Defensive. Für mich, ja, Spieler der Saison ist fast zu viel gesagt. Aber ich glaube, dass Waldemar Anton einen riesigen Anteil an dieser defensiven Stabilität hat.
Du hast jetzt auf meine Skizzen geguckt, ne?
Hast du den auch so auf dem Zettel?
Ja,
naja, gut.
Ich auch. Ich dachte,
es liegt aber auch nahe.
Ist kein wirklicher Geheimtipp, ne?
Nein, wollte ich gerade sagen. Ich finde ihn
großartig.
Hat
aber auch erst spät den Ruhm bekommen, den er verdient, fand ich, ne?
Ja, er hat auch da siehst du wieder mal, ich meine, weil wir eben über Schlotterbeck gesprochen haben, Waldemar Anton, sein Wechsel vom VfB Stuttgart zum BVB, das ist ja auch wieder so ein Klassiker gewesen. Er verlängert den Vertrag mit dem VfB Stuttgart und natürlich verlängert er den Vertrag mit einer entsprechenden Klausel. Und natürlich war es der VfB Stuttgart, der auf diese Vertragsverlängerung gedrängt hat, weil er verhindern wollte, dass Anton ansonsten ablösefrei bei Vertragsende gegangen wäre. Was passiert? Er geht dann, bringt dem VfB Stuttgart dann ja auch noch ein ordentliches Geld dank dieser Klausel ein. Und bei seinem ersten Auftritt gegen den VfB wird er von den Stuttgarter Fans gnadenlos ausgepfiffen. So, genau das gleiche in Grün, wie der Fall Schlotterbeck, wenn man so will, wobei da ja noch nicht mal ein Wechsel vollzogen worden ist. Und Waldemar Anton war, glaube ich, jemand, der tatsächlich auch, als er dann hier beim BVB aufgeschlagen ist, auch eine Zeit gebraucht hat, sich hier reinzufinden, sich einzugewöhnen, sich an die Abläufe zu gewöhnen. Aber ich fand, er hat sich in dieser Saison richtig gut entwickelt. Er ist auch für mich beispielsweise, ich lese dann Artikel auch von dem einen oder anderen geschätzten Kollegen, zum Beispiel über Nico Schlotterbeck. Und da ist immer die Rede davon, der Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Für mich ist Waldemar Anton der Abwehrchef von Borussia Dortmund. Meistens hat Anton die zentrale Position in der Dreierkette eingenommen. Er ist
Weil er halt auch fast immer gespielt hat, ne?
Eben. Er ist absolut also fit. Der Zweikampf, ich möchte keinen Zweikampf gegen ihn führen.
Also das tut weh auch.
Kann ich mir auch vorstellen. Er hat seine Sache richtig gut gemacht. Und ich finde, dass er auch jemand ist, der, müsst ihr mal drauf achten, der eine sehr gute Körpersprache auch dabei hat, wenn es darum geht, Anweisungen zu geben an die Kollegen. Mhm. Also der auch mal, wenn beispielsweise Reggiani spielt oder Reggiani mal einen Fehler gemacht hat, dann ist Anton zur Stelle und muntert auf. Er ist jemand, der auch pushen kann. Er ist auch jemand, der mal kritisieren kann. Er ist für mich, er ist kein Lautsprecher. Das unterscheidet ihn vielleicht auch so ein bisschen von Schlotterbeck. Aber er ist, glaube ich, jemand, der immer besser in diese Führungsrolle hineinwächst. Also, wenn ich mich jetzt für einen Spieler entscheiden müsste, als Spieler der Saison, ich glaube, ich würde Waldemar Anton nehmen.
Wie gesagt, ich habe den auch auf dem Zettel mit Gregor Kobel so ein Stück weit. Aber das zeigen auch die Zahlen. Also er hat in der Bundesliga 32 von 34 Spiele gemacht. Und er hat sie nicht nur irgendwie gemacht, sondern über die vollen 90 Minuten. Ja. Hat nur mal kurz vor Weihnachten zweimal wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. In der Champions League war er einmal krank, zweimal konnte er nicht ganz durchspielen. Sonst hat er einfach alles gespielt, was es zu spielen gab.
Das stimmt.
Also das ist schon bemerkenswert. Und da wären wir auch wieder, glaube ich, bei dieser medizinischen Abteilung, die da in dem Jahr, und das war ja in den Jahren zuvor immer so ein kleines Problem, da gab es immer wieder Diskussionen im Herbst, einfach dieses Jahr einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Olli, wenn wir beim Spieler der Saison sind, müssen wir vielleicht auch über einen sprechen, von dem du dir deutlich mehr erwartet hast. Flop der Saison klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber welcher Spieler fällt dir da ein? Von wem hast du dir deutlich mehr erwartet?
Also sagen wir mal so, dann ist ganz interessant, weil dann gehen wir ja, glaube ich, ziemlich automatisch in den Offensivbereich jetzt rein.
Ja, zwangsläufig.
Ja, okay. sagen wir so, es gibt tatsächlich zwei Spieler in dieser Saison, von denen ich mir mehr erwartet habe. Ich hätte mir mehr Stabilität erhofft und auch eigentlich mehr Stabilität erwartet von Karim Adeyemi, weil ich so das Gefühl hatte, gegen Ende der vergangenen Saison und durchaus auch noch zu Beginn der laufenden Saison, dass es, was soll ich sagen, funkt zwischen Karim Adeyemi und Niko Kovac. Wenn ich so das Gefühl hatte, okay, du wirst Karim Adeyemi nie zu einem Musterprofi machen, der immer wieder auch, sagen wir mal, sämtliche Facetten des modernen Offensivspiels beherzigt. Und dazu gehört ja natürlich auch das Spiel gegen den Ball. Dazu gehört eine ordentliche Rückwärtsbewegung. Dazu gehört auch so eine Wachsamkeit. Das heißt, wann gehen wir ins Pressing? Wann lassen wir uns fallen? Da wird er immer mal wieder Denkanstöße von der Seitenauslinie brauchen. Was ich mir allerdings erhofft hatte von ihm, war, sagen wir mal, eine deutlich engere Taktung, was die guten Leistungen angeht. Da finde ich, ist er so ein bisschen zurückgeblieben. Er hatte ja auch Verletzungsprobleme in dieser Saison, aber das war für mich ein klein wenig enttäuschend und ich habe mir deutlich mehr erwartet, erhofft von Kane Chukwuemeka nach seiner fixen Verpflichtung. Ja. Da muss ich sagen, war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte sogar im Sommer schon so das Gefühl, ja gut, wenn der jetzt tatsächlich erstmal voll in den Rhythmus kommen wird, dann ist er vielleicht auch jemand, der es schafft, Julian Brandt auf die Bank zu verbannen. Das muss man deutlich sagen, ist ihm nicht gelungen. Und ich glaube auch, dass dem BVB gerade, weil es ja jetzt zu dem Abgang, werden ja gleich auch noch sprechen über die Abgänge, die ja bereits feststellen, gerade weil es zu diesem Abgang von Brandt gekommen ist, dass dem BVB eigentlich deutlich wohler wäre, wenn Kane Chukwuemeka dann ein bisschen mehr gezeigt hätte. Und ich bin so langsam, ja. Klar, er hat bei Chelsea so gut wie keine Einsätze gehabt oder auf seinen Ausleihstationen, da lief es ja auch nicht besonders gut, aber so langsam
war das sicher. Nochmal bei seinem 100. Profispiel das erste Mal durchgespielt?
Nochmal?
Ja, wie war das krass. Bei ihm nochmal in der Spielzeit, ne? 100. Profispiel das erste Mal durchgespielt. Da ja, siehst das du schon, ist irre. Dass die ja. Spielpraxis ja gar nicht da sein kann, ne?
Im Grunde genommen muss man sagen, dass es natürlich noch ein Grund ist und ja, vielleicht braucht es dann auch ein bisschen längeren Anlauf tatsächlich. Aber wie gesagt, von den beiden hätte ich mir 2025, 2026 schon mehr erhofft.
Ja, ja. Und bei dir? Am Ende fand ich, hat dich enttäuscht. Dann tatsächlich besser in die Spur gefunden. Genauso wie Jude Bellingham übrigens, würde ich auch gerne erwähnen. Also ich glaube, dem hat das gut getan, dass ihn Niko Kovac immer wieder reingeworfen hat, auch wenn er vielleicht nicht ganz so überzeugt hat. Gerade neben Felix Metscher war das zum Teil richtig, richtig gut. Und ich bin sehr gespannt, wie das auch mit Chukwuemeka dann in der nächsten Saison weitergeht. Ich hatte tatsächlich noch Jan Couto auf dem Zettel stehen, weil ich mir tatsächlich nach diesem enttäuschenden ersten Jahr dachte, Mensch, der hat eigentlich die perfekte Anlage für diese Schiene und weil eben Julian Eliasson und Daniel Svensson nicht die ideale Besetzung für diese Schienenposition sind und er auch am Anfang sehr viele Minuten bekommen hat, hat er dann wirklich das überhaupt gar nicht bestätigen können und deshalb, ja, Chukwuemeka hatte ich auf dem Zettel stehen, aber tatsächlich auch Jan Couto, der ja dann durchaus auch übertäuscht hat, weil der eigentlich von der Anlage her alles mitbringt. Immerhin hat er gegen bei ihm dann noch einen Treffer erzielt, dürfte ein kleines Trostpflaster für ihn sein und er muss einfach weiter Gas geben, muss sich weiter zeigen und er wird es aber weiterhin schwer haben, weil auf der Position jetzt auch mit Kauapratisch der BVB eben schon noch auch jemanden nachverpflichtet hat, der diese Rolle einnehmen kann. Und auch Maxi Bayer hat es natürlich auf der Schiene gar nicht so schlecht gemacht. Daher, ja, würde es auch nicht ganz leicht haben. Olli, du hast es schon angesprochen, das Gesicht der Mannschaft wird sich mit Sicherheit verändern. Das ist zwangsläufig so. Du hast über Adeyemi gesprochen, bei dem man auch nicht sicher sein kann, ob das noch weitergeht. Er würde ja in sein letztes Vertragsjahr gehen mit Borussia Dortmund, damit sie verantwortlich auch schon durchblicken lassen. Ja, das ist eigentlich nicht so das, was man sich erhofft. Und eine Vertragsverlängerung, ich weiß, es ist auch noch ein bisschen Zeit, bis dann die neue Saison startet, ist derzeit einfach nicht in Sicht. Und deshalb könnte das durchaus darauf hinauslaufen, ähnlich auch wie bei Serhou Guirassy, dass es vielleicht zu einem Wechsel kommt, was feststeht, Olli. Und die wurden ja dann auch beim Heimspiel vor allem dann auch, wie ich finde, angemessen verabschiedet. Niki Süle, Salih Özcan natürlich auch und Julian Brandt. Bei Julian Brandt ist es ja schon länger klar, dass er Schluss macht, gerade bei Niki Süle, zumindest, dass er beim BVB Schluss macht. Ne? Er wird noch weiterhin Fußball spielen und das ist eben der Unterschied zu Niki Süle. Und ich weiß, wir haben auch das häufiger dann über Niki Süle in diesem Podcast gesprochen und natürlich wisst ihr da draußen, Olli Müller ist eigentlich ein Riesenfan. Wie sehr hat dir das wehgetan, als du davon gehört hast, dass er nicht nur den BVB verlässt, sondern seine Fußballschuhe komplett an den Nagel hängt?
Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es gilt diese Entscheidung von Niki Süle zu respektieren. Und irgendwie ist es ja auch so, finde ich das aus seiner Sicht ja auch konsequent, dass er sagt, im Grunde genommen, klar, er hat jetzt auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Natürlich ist Profifußball auch sowas wie Raubbau am eigenen Körper, überhaupt keine Frage. Nur bei ihm ist es natürlich auch so, dass er sagt, ich muss einfach auch, weil ich bestimmte Vorlieben habe im Leben, jeder weiß, über welche Vorlieben wir reden, dass er sich gerne ein paar Burger wegtut und dass er vielleicht auch nicht immer hundertprozentig professionell gelebt hat, aber ich muss relativ viel auf mich nehmen, um trotzdem noch wettbewerbsfähig zu sein. Und dass er irgendwann gesagt hat, nee, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Das gilt es zu respektieren. Ich werde manchmal so ein bisschen nostalgisch, weil natürlich in früheren Zeiten, noch vor ein paar Jahrzehnten, da war das gar nicht mal so unüblich, dass es auch Fußballprofis, die auf hohem Niveau spielen, mit Übergewicht gegeben hat. Im Gegenteil, also da gibt's einige. Aber die Zeiten haben sich halt massiv gewandelt. Ich finde es trotzdem schade, weil er, ich finde, tatsächlich in puncto Stellungsspiel, in puncto Übersicht, Zweikampf, Stärke sowieso, aber auch seine durchaus vorhandenen technischen Fähigkeiten, er bringt eigentlich alles mit. Er ist für mich, wenn man jetzt die aktuell verfügbaren Innenverteidiger sieht, die wir in Deutschland haben, dann ist er rein, was die Veranlagung angeht, immer noch für mich der stärkste deutsche Innenverteidiger. Und wenn so jemand dann in dem Alter mit 30 Jahren sagt, nee, es geht nicht mehr, dann tut's mir leid für den Fußball, weil man auf diese Fähigkeiten in den kommenden Jahren dann halt verzichten muss. Ich finde es aber aus seiner Sicht konsequent. Und wenn ich mich jetzt mal so in ihn hinein versetze, also wenn ich die Stationen sehe, Bayern München, Borussia Dortmund nochmal, das heißt, wir wissen ja alle und es ist auch häufig genug thematisiert worden, wie viel er verdient hat, ja, was soll er dann noch? Was soll er dann noch weiterspielen? Und auf der anderen Seite, dass er dann möglicherweise, wenn man seine BVB-Zeit sieht, vom BVB mehr genommen hat, als er gegeben hat. Ja, ich denke, das kann man so sagen. Aber das kann man ihm ja weniger vorwerfen. Das müsste man, wenn dann ja, Borussia Dortmund vorwerfen, wo man ja geglaubt hat, aus Niki Süle, aus welchen Gründen auch immer, sowas wie einen Führungsspieler machen zu können. Das hat er ja jetzt ja auch nochmal klargestellt, dass er das ja von Anfang an in den internen Gesprächen aufgezeigt hat. Also wenn ihr einen Lautsprecher haben wollt, wenn ihr einen haben wollt, der hier vorangeht etc., dann bin ich nicht der Richtige für euch. Das hat man bei Borussia Dortmund offenbar geflissentlich ignoriert. Und natürlich kann man fragen, ob dieses hohe Gehalt, was er hier dann bekommen hat, ob man das unbedingt hätte zahlen müssen. Denn ich glaube, nachdem sein Vertrag damals bei den Bayern ausgelaufen war, allzu viel vergleichbare Alternativen wird er dann auch nicht gehabt haben. Aber ist, wie es ist.
Also aber er war natürlich schon ablösefrei und zu dem Zeitpunkt hättest du ja eher gedacht, wenn du in das Jahr 2026 geguckt hast, dass er auf jeden Fall ein wichtiger Faktor auch in der Nationalmannschaft werden wird. Ich fand deshalb, ja, viele sagen dann immer Gehalt, ja, das war sau viel Geld. Aber dieses Gehalt hat ihm auch der BVB gegeben und hat er sich natürlich nicht auf den Zettel geschrieben.
Das ist so.
Also, ja, das war, ja, am Ende muss man sagen, glaube ich, du hast eigentlich schon die perfekten Worte gefunden. Man kann das, glaube ich, verstehen. Es ist ein total spezieller Fall, weil er einfach, und das hat er ja auch tatsächlich dann in einem ausführlichen Gespräch auch zugegeben, dass er von ja seiner Professionalität eigentlich, dass es eigentlich nie gereicht hat, aber sein Talent eben so außergewöhnlich war, dass es eben für dieses allerhöchste Niveau, und wir sprechen ja von Meisterschaften, Champions League-Titel und so weiter, dass das einfach allein gereicht hat und ja, er so ein Stück weit auch die Lust verloren hat, dann natürlich auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt.
Absolut.
Ich glaube, diese Saison, ich weiß gar nicht, in den letzten zwei Saisons, glaube ich, über 40 Spiele verpasst. Also das nagt, glaube ich, schon an einem. Und wir wünschen ihm trotzdem alles Gute. Mal gucken, ich könnte mir vorstellen, TV-Experte würde er nicht werden und wahrscheinlich auch nicht so viel in der Öffentlichkeit noch auftauchen. Aber wer weiß, vielleicht sagt er auch, jetzt habe ich nochmal richtig Spaß am Fußball gefunden und dann eher für die Expertenstimme zuständig in Zukunft. Nee.
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Bei ihm, sagen wir mal so, ich glaube, dass er jemand ist und das ist ja das, was ihn trotz allem, was man da vielleicht auch kritisieren kann in Sachen Professionalität oder vielleicht nicht ganz ausreichender Professionalität, aber was ihn dabei dann wirklich so menschlich macht, ist ja wirklich die Tatsache, dass er hat ja nie in diesem Showgeschäft Fußball versucht, irgendwie sich selbst darzustellen und irgendwie einen auf dicken Max zu machen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt dick im Sinne von körperlich, aber wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich irgendwie sympathisch. Ich muss immer dran denken, ich habe mit ihm ein Interview geführt, mal im Trainingslager in Marbella. Und dann ging es natürlich auch um dieses heikle Thema Gewicht. Und ich habe die Frage dann extra gesagt, boah, bevor der jetzt hier schlechte Laune kriegt, stellst er im späteren Verlauf unseres Gespräches. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, Niki, du hast immer wieder in deiner Karriere Probleme gekriegt, dein Gewicht zu halten. Hast du das mittlerweile im Griff? Und er antwortet mir, und ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, im ersten Augenblick gar nicht richtig gepeilt, er antwortet mir mit folgendem Satz: Es gelingt mir zunehmend besser. Und das sagt eigentlich unglaublich viel über Niki Süle aus. Also der dann selbst auch weiß, ich habe da eine massive Schwäche, und selbst das dann auch noch mit Selbstironie und mit Humor nimmt. Selbstironie ist im Fußball sowieso eher selten verbreitet. Also sagen wir so, das ist etwas, was ich an ihm sehr, sehr schätze. Und und auch das werde ich bedauern, weil Typen, die sich das trauen im Fußball, sich auch mal selbst auf die Schippe zu nehmen, die gibt es natürlich auch immer weniger, ne?
Ja, auch Wahnsinn, was er erzählt hat, ne, mit diesem Schwitzanzug in der Sauna. Falls du das längere Interview gehört hast, dass er eigentlich von, wie war das nochmal, 6 Tage die Woche eigentlich in Saus und Baus gelebt hat und dann vor dem Wiegen hat er sich ohne an dem Tag was zu essen in die Sauna gesetzt und hat dadurch dann eben 2-3 Kilo abgenommen und das hat dann gereicht, dass er wieder im Kader, in der Mannschaft seinen Platz gefunden hat und nach dem Spiel wurde dann sogar auch noch gelobt mit dem Hinweis, siehste, wenn du 2-3 Kilo weniger hast, dann überzeugst du und der konnte, also das kann ja nicht gesund sein, da kannst du keine Leistung
bringen. Nein, natürlich nicht.
Setzt euch mal in die Sauna, esst nichts und dann versucht am nächsten Tag Sport zu machen, da ist der Körper eigentlich leer. Also und dann eigentlich noch bemerkenswerter, dass er dann auf so einem Niveau gespielt hat, aber das ist wirklich Wahnsinn.
Ja,
und
das stimmt.
Beschreibt ihn, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ne?
So ist es.
Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute, auch für Julian Brandt natürlich. Ich habe ihn immer sehr, sehr gut zugeguckt. Er war ja eigentlich einer dieser Kreativspieler, die dem BVB so gefehlt haben. Und das hat man, wenn vielleicht auch zu selten, aber auch immer wieder bei ihm aufblitzen gesehen, dass er einfach mehr das Zeug für diese besonderen Momente hat. Und Olli, wenn du nichts mehr abschließend zu irgendwelchen Phasen in der Saison, zu Spielern, zu Flops etc. zu sagen hast, würde ich mit dem Verweis auf Julian Brandt, weil ich da natürlich eine Frage auf meinem Zettelchen notiert habe, einfach sagen, wir starten mit dem Quiz. Aber ich will dir natürlich nicht vorgreifen, wenn du noch was loswerden möchtest.
Nein, ich glaube, dass zu dieser Saison von Borussia Dortmund ziemlich viel gesagt worden ist schon und natürlich auch von uns beiden. Also insofern, ja, nee, eigentlich nicht. Ich meine, nur kurze Erinnerung noch daran, es hat sich unheimlich viel getan beim BVB in dieser Spielzeit, wenn ich an den Führungswechsel an der Spitze denke. Es gab eine sehr, sehr denkwürdige Mitgliederversammlung, als Aki Watzke sich hat zum Präsidenten wählen lassen. Da wurde es dann ja ungewöhnlich eng, auch was das Abstimmungsergebnis angeht.
Ja.
Carsten Kramer, neuer Sprecher der Geschäftsführung. Es gibt einen neuen Sportdirektor mit Ole Boog, mit Sebastian Kehl ist jemand von Bord gegangen, der, ja, was soll ich sagen, sein halbes Leben für Borussia Dortmund nicht geopfert hat, aber sein halbes Leben in diesem Verein verbracht hat, als Spieler, dann auch als Sportdirektor. Also es war schon auch ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr mit vielen Entscheidungen, die getroffen worden sind, von denen man alle noch nicht genau weiß, welche Auswirkungen haben sie. Ist es gut, ist es schlecht, was bringt die Zukunft? Also an dieser Stelle sei schon mal der Hinweis gestattet. Ich glaube, dass die Saison 2026/27 sehr, sehr richtungsweisend werden wird, weil gerade dann ja auch vielleicht ablesbar sein wird, welche Auswirkungen diese Richtungsentscheidungen haben werden.
Ja, voll. Und ja, auch für Lars Ricken wird es spannend.
Total.
Zu sehen, wie es dann auch für ihn weitergeht. Ne?
Genau.
Vertrag noch bis 2027, auch das ja nicht ganz uninteressant. Und ja, Ole Boog wird daran gemessen, wen er holen wird im Sommer und wie die dann auch in der nächsten Saison einschlagen. Und
ja,
das verfolgen wir natürlich. Und jetzt würde ich sagen, Olli, starten wir rein. Wir haben uns überlegt, jeder stellt dem anderen 3 Fragen, jeweils natürlich im Wechsel.
Ja.
Und jetzt natürlich die Frage, Olli, möchtest du starten oder soll ich mal loslegen?
Fang an, Manni, komm.
Okay, ich habe es da vorher angeteased, eine Frage zu Julian Brandt
ja,
habe ich mir nicht nehmen lassen und du musst jetzt gar keine genaue Zahl nennen, es reicht mir so eine ungefähre Richtung, da ist natürlich auch hohe Blamagegefahr immer dabei, ist natürlich auch klar. Am 1. Juli 2019 ist Julian Brandt zum BVB gewechselt, einer der dienstältesten Spieler. Wie viele Scorer hat denn Julian Brandt seitdem für den BVB gesammelt?
Boah. Krieg ich Antwortmöglichkeiten vorgegeben?
Willst du die denn?
Ja, würde mir helfen.
Bei sowas kriegst du. Okay, wir nehmen A, 84, B, 102 oder C, 127.
Oh, A war 84, dann kommt
102 oder C, 127. In 7 Jahren BVB.
Also müsste ich schätzen, das meine ich, 102, kann das sein?
Nee, es waren tatsächlich 127 und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das sind schon echt verdammt viele.
Das
57 Tore,
viel.
70
ja.
Vorlagen. Im Schnitt sind das 18 Scorer pro Saison. Diese Saison hat es für 15 gereicht, 11 Tore, 4 Vorlagen. Und das ist schon bemerkenswert, ne? Also da sieht man schon,
dass
da auch
in den Pflichtspielen, alle Pflichtspiele
wegbricht.
Ne?
Ja, genau. Ja. Wettbewerbsübergreifend bemerkenswert.
Ja,
hab ich
definitiv.
Nicht gedacht.
Also es wird interessant sein, wie sie tatsächlich diese Personalie lösen werden, weil Julian Brandt tatsächlich jemand gewesen ist, der gerade in diesem Bereich schon erfolgreich ist. Also muss er erstmal hinkriegen als offensiver Mittelfeldspieler. Und kannst ihn ja tatsächlich auch wenn Schnelligkeit jetzt nicht sein ureigenstes Merkmal ist, aber ja tatsächlich auch auf einer Flügelposition, weil er halt die Spielintelligenz hat, einsetzen. Also bin sehr gespannt.
Ja. So ist es. Du machst weiter.
Dann komme ich jetzt weiter. Ja, ich habe mal irgendwie, heute habe ich gesagt, pass auf, ist die letzte Ausgabe im Rahmen dieser Spielzeit. Ich werde heute mal, was soll ich sagen, eher bunt, boulevardesk mit meinen Fragen.
Oh, Mann. Juhu.
Also, die erste Frage. Im vergangenen November kam raus, dass Karim Adeyemi im Juli 2024 eine Person beauftragt hat, eine sogenannte Mystery Box abzuholen. Ist ja viel berichtet worden. So, es wurde auch darüber berichtet, was, also ich kannte das vorher gar nicht, Mystery Box, was das ist. Es ist auch viel darüber berichtet worden und dafür hat er dann ja auch, sagen wir mal, eine Geldbuße bekommen, was da drin war in dieser Mystery Box. Also bekannt sind drei Dinge gewesen, die da drin gewesen sein sollen. Also einmal ein Schlagringmesser und ein Schlagring. Und jetzt wird aber der dritte Gegenstand gesucht, der da noch drin ist. War es A, eine Kneifzange, B, ein Elektroimpulsgerät oder C, eine Sturmhaube?
Das müsste B, allerdings würde ich einfach Taser, oder wie heißt das? Taser wahrscheinlich dazu sagen. Ja. Aber Elektroimpulsgerät ist vermutlich der offizielle Begriff dafür.
Das ist der offizielle, das ist sozusagen der gerichtsfeste Begriff. Ein Elektroimpulsgerät. Und das ist natürlich richtig, Manni. 1-0 für dich.
Sehr gut. Sturmhaube hätte ich mir auch gut vorstellen können. Wobei, da hätte, glaube ich, seine Haarpach gar keinen Platz gefunden unter der Sturmhaube.
Das stimmt, ja.
Die hätte nichts genutzt. So, dann, ja, schön, Olli Boulevardesque, immer schön. Wer war und bleibt auch weiterhin, auch nach dieser Saison, der Wunschgegner des BVB? Da bekommst du jetzt keine Auswahlmöglichkeiten, würde ich sagen. Es ist eine Bundesligamannschaft natürlich.
Der Wunschgegner des BVB.
Der Lieblingsgegner.
Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist der Sportclub Freiburg.
So ist es. Ja? So ist es. Sehr gut, Olli. Haben wir tatsächlich alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden das natürlich auch gewusst haben, weil wir damals auch drüber gesprochen haben. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Die letzten gerade zu Hause 18 Heimspiele, 17 Siege, ein Unentschieden, 8 Heimsiege in Folge. Insgesamt gibt es für den Sportclub aus Freiburg eigentlich nie was zu holen gegen den BVB. Und ich sage jetzt mal, aus schwarz-gelber Sicht darf das so weitergehen. Auch wenn wir natürlich den Freiburgern durchaus die Daumen drücken, dass das
total,
also ja, auf das internationaler sehr, Ebene noch was gönnen wird. Das ist ja Wahnsinn.
Also sie haben, ich meine, das muss man mal überlegen. Ich glaube, sie haben innerhalb der letzten 4 Jahre 3-mal international gespielt mit ihren Möglichkeiten. Das ist großartig. Ich drücke ganz fest die Daumen, auch wenn Aston Villa natürlich ein richtiges Brett ist. Okay, Manni, pass auf. Welche Sportart will Niko Kovac im Urlaub zur Entspannung ausüben? Er hat ja vor dem Spiel oder nach dem Spiel gegen Werder Bremen gesagt, also er würde gerne ausspannen, er würde gerne ein bisschen mit Freunden Karten spielen und jetzt die Frage, 3 Antwortmöglichkeiten. A.
Oh, das ist sehr spannend, weil das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich in meinem Urlaub. Ich habe zwar was vom Spiel gesehen, aber umso besser. Ich bin sehr gespannt.
Okay, A. Paddeltennis spielen, B. Fahrrad fahren oder C. Boccia spielen.
Boah. Also so hättest du mir keine Antwortmöglichkeiten gegeben, hätte ich, glaube ich, einfach Padel oder Paddel gesagt, weil das einfach gerade so eine Trendsportart ist. Und ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt ist es bei Niko Kovac natürlich schon so, also Radfahren würde ich mal, glaube ich, ausklammern. Das kann man vielleicht da in der Hitze nicht so gut oder nicht so gerne und so lange. Er ist natürlich auch so ein klassischer, konservativer Typ. Mhm. Von daher wäre auch Boccia für mich naheliegend.
Du hast völlig recht. Eine der 3 Antworten ist richtig. Also ich darf Boccia einloggen.
Ich gehe auf Boccia.
Ne? Okay.
Du darfst es einloggen.
Okay, unglaublich, du hast recht. Tatsächlich. Er hat gesagt, er will gerne Boccia spielen.
Sehr gut.
Ist er tatsächlich so ein bisschen auch, ich will jetzt niemandem, der Boccia spielt, zu nahe treten, aber man kann es halt auch bis ins hohe Alter ausüben. Konrad Adenauer beispielsweise war ein passionierter Boccia-Spieler. Und ja, Niko Kovac will Boccia spielen im Urlaub.
Stark, stark. Ja, das passt, da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn mit einer dicken Sonnenbrille, kurzer Hose, Drink in der Hand. Und dann sehe ich ihn da mit seinen Freunden und Familie Boccia spielen. Ja. Das passt schon sehr gut. Gut, genau. Olli.
2-2-1
Ja, Mensch, ey, deine Fragen sensationell schon wieder. Da bin ich ja fast langweilig. Welcher Spieler wurde in dieser Saison am häufigsten eingewechselt. Möchtest du Antwortmöglichkeiten haben?
Ach komm, das riskieren wir einfach mal so.
Okay.
Fabio Silva?
Absolut richtig. Ja. 29 Mal wettbewerbsübergreifend. 41 Mal stand er im Kader und wurde einfach 29 Mal eingewechselt. Das ist schon irgendwie Wahnsinn.
Ja, das stimmt.
Chukwuemeka übrigens nur einmal weniger. 28 Mal. Brutal.
Ja, sind ja übrigens, man sagt ja schon seit einigen Jahren nicht mehr Einwechselspieler, sondern Ergänzungsspieler.
Das klingt ja die Finisher.
Die Finisher, genau, das ist das Allerbeste, die Finisher.
Die
genau.
Finisher sind das doch.
Okay.
Okay, sehr gut, Olli.
Gut, dann kommt jetzt die letzte Frage und es dreht sich tatsächlich nochmal um einen Spieler, über den wir ja heute schon gesprochen haben, der uns inspiriert hat, der uns auch speziell mit diesem letzten Interview, in dem er sein Karriereende bekannt gegeben hat, inspiriert und amüsiert hat, nämlich Niki Süle. Und zwar überraschte er ja den Moderator, also den Interviewer Sebastian Hellmann, sowie die beiden Kameraleute und seinen anwesenden Medienberater Kai Psotta durch ein Mitbringsel. Er hat 12 Cheeseburger mitgebracht und hat gesagt, also das würde dann ja passen, 4 Leute für jeden 3. Allerdings hat Niklas Süle angefügt, würde er normalerweise mehr essen. Also, Moment mal, nee, jetzt habe ich mich verhaspelt in der Frage. Er hat 12 Cheeseburger mitgebracht und hat gesagt, für jeden 4. So war es richtig, ne?
Ja.
So, er hat gesagt, er würde aber normalerweise mehr als 4 essen und hat auch die Zahl genannt. Und jetzt die Frage, wie viel Cheeseburger vertilgt Süle normalerweise nach eigenen Angaben bei einer Mahlzeit? A, 5 Cheeseburger, B, 6 Cheeseburger oder C, 7 Cheeseburger?
Das müssten die 6 sein. Solche Sachen kann ich mir nämlich tatsächlich merken, komischerweise.
Das geht bei dir rein, Freunde, ne?
Ja, viele meiner Freunde und Bekannten würden sagen, ich habe eigentlich eine Butterbirne. Ich kann mir nicht so viele Sachen merken. Aber wenn es um sowas geht, um die wichtigen Sachen im Leben, die bleiben normalerweise hängen. Und da ich dieses Interview gesehen habe, meine ich ziemlich sicher, dass es die 6 gewesen sein müssten.
Finde ich umso bemerkenswerter, weil du ja, glaube ich, sehr diszipliniert bist, was das angeht. Also ich weiß ja nicht, die meisten Leute werden unter Manni Seelbauer sich auch was vorstellen können, rein optisch, muss man sagen. Du bist echt ein Sportler, aber du hast recht. 6 Cheeseburger ist komplett richtig. Ja, und damit an meiner Seite jetzt ein Gewinner. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Manni. 3-2 für dich.
Vielen Dank, Olli. Aber ganz klar, die Fragen, da hast du eigentlich fast noch einen extra Punkt verdient. Die finde ich Weltklasse. Auch fast schon besser als diese Fußballfragen. Ich habe übrigens parallel mal nachgeguckt. Was meinst du denn, was ein Cheeseburger so an Kalorien hat?
Oh, das möchte ich gar nicht wissen. Ich mag es nämlich auch sehr
gerne. Weil ich jetzt mal so 6-mal Cheeseburger hier mal hab durchrechnen lassen.
Sag mal, ich habe da echt keine Ahnung. Ich versuche sowas auch zu verdrängen.
Das in den USA steht das ja überall drauf. Ich kann mich noch erinnern, bei der Club-WM waren wir da mit Kollegen auch gerne mal essen. Und Matthias Dersch, liebe Grüße an der Stelle vom Kicker, der hat immer gesagt, Mensch, es macht hier gar keinen Spaß, essen zu gehen, weil auf diesen ganzen Schweinereien, in Anführungszeichen, stehen dann auch noch die Kalorien. Und das heißt, du isst was, wo du schon das Gefühl hast, boah, das wird dir nicht gut tun. Und du kannst das auch noch schwarz auf weiß lesen, was das an Kalorien hat. Also das überrascht dann auch. Nein, ein Cheeseburger, zumindest von McDonald's, hat um die 300 Kalorien. Sprich, mal 6 sind wir bei 1800. Ja, bei einem erwachsenen Mann von der Größe, der hat natürlich schon auch einen Umsatz. Aber wenn der das sich 3-mal am Tag gibt oder 2-mal, dann wird das auch deutlich, deutlich drüber gehen. Ja,
dann nützt auch die Regenjacke in der Sauna irgendwann nichts mehr.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ganz ehrlich, dir hat er sich jetzt auf jeden Fall nach seinem Karriereende mehr denn je verdient. Und wir sind mal gespannt, wohin, in welcher Form wir ihn mal wiedersehen. Ich befürchte, wie schon gesagt, nicht allzu oft. Aber wer weiß, wer weiß.
Ja, wünschen wir ihm alles Gute an dieser Stelle und ich werde gerade diese Sachen wie diese Cheeseburger-Offenbarung und andere Dinge an ihm, die werde ich dann schon vermissen. Ne? Manni, ja. Dich werde ich auch vermissen in den kommenden Wochen, ne?
Ja, ich dich auch, Olli.
Ja.
Ganz, ganz sicher sogar. Ich habe es ja schon gesagt, in 2 Wochen geht's los. Für euch noch der Hinweis, wir vermissen euch da draußen natürlich auch. Und ihr müsst wahrscheinlich in der nächsten Woche, also nächste Woche und übernächste Woche, machen wir erstmal eine kleine Pause. Ja. Und dann gibt's von mir kleine Podcast-Folgen aus den USA mit dem geschätzten Kollegen Stefan Kumberger, der das Pendant zur Dortmund-Woche hat aus München, die Bayern-Woche. Und da sprechen wir dann natürlich über die Nationalmannschaft, auf die WM, auf die Vorbereitung in Winston-Salem und so weiter. Und wenn sich etwas beim BVB tut, dann bin ich mir sicher, hört ihr aber auch die Stimme von Olli Müller, der dann am Flughafen steht, auf Jadon Sancho wartet und dann vielleicht verkündet, dass der verlorene Sohn heimkehrt. Da möchte ich schon, dass du dann vor Ort bist, Olli, ne?
Ja, okay, dann habe ich ja Glück. Ich glaube nicht daran, dass es dazu kommen wird, aber wer weiß. Nein, aber tatsächlich.
Aber wenn stehst du am Flughafen, ne?
Ja, okay, dann aber nur dir zuliebe. Und wenn sich beim BVB was Besonderes tun sollte, dann werde ich mich auch, sagen wir mal, kurz dazwischen schalten. Ne?
Ja,
Gute Nachricht haben wir natürlich auch, wenn es dann wieder losgeht in der Vorbereitung. Und dann haben wir logischerweise die Dortmund-Woche auch, so wie ihr das kennt, wieder am Start.
Das ist doch klar. Olli, ich wünsche dir, auch wenn jetzt, glaube ich, bei dir noch ein bisschen viel los ist, mehr als gedacht zum Saisonende,
ja,
eine wunderschöne Sommerpause. Erhol dich vor allem gut. Du hast ja auch durchgearbeitet wie doch mal was. Und macht es immer wahnsinnig viel Spaß, am Montag dich zu hören. Und freue mich, dass das auch in der kommenden Saison so weitergeht.
Kann ich zurückgeben. Pass auf dich auf in den USA. Ärger den Donald
das
nicht.
Das mache ich.
Ne? Und
Mühe.
Und komm vor allen Dingen gesund wieder. Und euch auch allen eine schöne Sommerpause. Nach Möglichkeit eine tolle WM. Und wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr uns treu zugehört habt in der zu Ende gegangenen Saison. Und auf ein neues. Bis dann, macht's gut.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.